Ich lese aus dem ersten Kapitel die Verse 14 bis 17. Und das Wort, der Logos, wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir schauten seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit, wie sie ein Einziggeborener vom Vater hat, voller Gnade und Wahrheit. Johannes legt Zeugnis ab von ihm. Er hat gerufen, dieser war es, von dem ich gesagt habe, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war, ehe ich war. Aus seiner Fülle haben wir ja alle empfangen, Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Als Einziggeborener, als Gott, der jetzt im Schoß des Vaters ruht, hat er Kunde gebracht. Amen.
Liebe Gemeinde, nun ist sie wieder verklungen und verhallt und taucht vielleicht erst wieder auf zum nächsten Fußball-Großereignis Euro 08 oder am nächsten Nationalfeiertag. Was ich meine? Unsere Nationalhymne meine ich. Den Schweizer Psalm, der wohl am letzten Mittwoch tausendfach und inbrünstig gesungen wurde. Was singen wir da, wenn wir überhaupt mitsingen oder schon in der ersten Strophe mit la 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 kapitulieren? Trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer, dich, du Hocherhabener, Herrlicher. Seh ich dich im Strahlenmeer, da bleibe ich immer irgendwie hängen. Seh ich dich. Leonhard Widmer, der Dichter des Schweizer Psalms, der konnte dies unbelastet schreiben. Er sieht Gott. Seine fromme Seele ahnt den hocherhabenen Herrlichen im hehren Vaterland. Um Gott geht es also. Um Gott, der sichtbar wird im schweizerischen Morgenrot. Wir singen die Worte mit, aber können wir das auch mitempfinden? Leonhard Widmer findet Gott und dessen Nähe im Wirken, in Erscheinungen der Natur, nicht nur im sanften Morgenrot, auch im Abendglühen, im Nebelflor, im wilden Sturm. Er hat gute Vorbilder für seine Wortwahl, nämlich die Schöpfungspsalmen, die Psalmen im Alten Testament, welche schildern, wie Gott sich in der Natur, in Naturerscheinungen, in der Schöpfung zeigt. Alles, so bekennen diese Worte, sei voller Freude und Dankbarkeit, dass Gott es geschaffen hat. Alles, was uns umgibt, sind Spuren und Fingerzeig der Größe und Herrlichkeit Gottes. Gott gibt uns wirklich zu lesen und zu sehen in diesem Buch der Natur. Das ist wahr. Und wer die Schöpfung als solche Gabe Gottes annehmen kann, wird auch solches sehen und dafür dankbar sein. Aber, und das Aber muss ja kommen, was von Gott kommt, ist nicht Gott. Wer den Baum, den Himmel, die Erde und die Menschen sieht, sieht das Geschaffene und nicht den, der schafft. Die Sehnsucht aber, diesen Schöpfer zu sehen, begleitet die Menschen seit jeher. Und uns geht es da vielleicht nicht viel anders. Denn wenn wir im Glauben Ja sagen zu Gott, Ja sagen, dass wir als Geschöpfe diesem Schöpfer gehören, dann hat das auch Folgen. Wer möchte nicht gerne wissen, und zwar ganz sicher und für alle Zeiten, wer dieser Gott ist? Wer das ist, der dies alles kann und vermag, was wir glauben? Keine Angst, mit diesem Wunsch sind wir in guter Gesellschaft. Gehen wir nur einmal zurück, weit zurück, zur Befreiungsgeschichte des Volkes Israel. Das Volk Israel durfte mit Mose einen Weg finden, der es in die Freiheit führen sollte und auch führen wird. Mose durfte dafür Gott sehr nahe kommen, und dennoch war es ihm nicht nah genug. Es stellt sich immer wieder die Frage, hat denn Mose jetzt Gott gesehen oder hat er Gott nicht gesehen? Wir können es nicht ganz eindeutig erfahren. Im Buch Exodus, im zweiten Buch Mose, heißt es, dass Mose mit Gott redete von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Da könnte man meinen, Gott sei Mose auf direkteste Art begegnet. Als Mose dann aber ihn wirklich sehen will, was auch heißt seine Herrlichkeit erkennen möchte, da warnt ihn Gott und sagt, du kannst mein Angesicht nicht schauen, denn kein Mensch bleibt am Leben, der mich schaut, und zieht dann Mose vorüber. Hinterhersehen darf Mose, mehr nicht. Menschenaugen ertragen also die Größe und die Herrlichkeit, den Glanz Gottes nicht so einfach. So gibt's da wohl auch nichts zu sehen, zumindest nichts, was uns näher zu Gott bringen könnte, nichts, was uns sicher mit ihm verbindet. Hinterhersehen darf Mose. Er darf erkennen, dass Gott ist. Gott ist. Gott ist für uns. Und ich meine das in einem doppelten Sinn. Zum einen, er ist für uns. Was heißen will, es gibt ihn für uns. Oder noch anders gesagt, er gibt sich für uns. Und zum anderen, er ist für uns. Was heißen will, er steht auf unserer Seite, ist für und nicht gegen uns. Damit wir solches an Leib und Seele erfahren können, erleben dürfen, braucht es gewiss mehr als nur zu wissen, wie Gott wohl aussieht. Ich meine, es reicht ja auch nicht zu wissen, wie ein Brot aussieht, damit man ernährt wird. Es reicht nicht, ein Brot in der Hand zu halten, damit man gesättigt wird. Man muss mit diesem Brot etwas anfangen. Man muss es in sich aufnehmen, man darf es genießen, man muss es wirken lassen. Und ich denke, darum, gerade auch darum will Gott sich nicht fassen lassen. Ja, er verbietet sogar, dass wir uns ausdenken, wie er sein könnte. Wenn wir ihn in der Hand haben, dann wäre das zu greifbar. Uns Gott vorstellen ist nicht unser Job. Gott selber zeigt, wer er ist. Oder wie er zu Mose sagt, ich bin der Ich Bin. Ich bin für euch da. Jedoch bekommt dem Menschen diese Unbegreiflichkeit Gottes nicht gut. Den schnapp ich mir, denken wir, und schaffen uns Gott, legen uns etwas zurecht, was wir für Gott halten. Die Menschen hatten nie Hemmungen, solches zu tun. In den Museen finden wir schon in den Frühzeitabteilungen Zeugnisse dieser Sehnsucht nach Gott oder nach dem Göttlichen. Es gibt kleine Fruchtbarkeits- und Schutzgottheiten, geschnitzt aus Holz, gestaltet aus Stein oder Lehm. Später dann ist da die ganze Götterwelt der Römer und der Griechen. Jede Gottheit ist für ihr Rayon zuständig. Es finden sich Göttergestalten, die mit menschlichen Zügen ausgestattet sind, die miteinander stritten und sich liebten, die sich gegenseitig austricksten und auch hintergingen, die sich versöhnten und bekämpften. Und dann das Volk Israel. Selber war ja auch nicht besser. Aus ihrem Frust heraus schufen sie ihr goldenes Kalb. Und das sollte der Gott Israels sein. Wir schütteln vielleicht den Kopf darüber oder finden dies lächerlich. Aber das können wir nur tun, wenn wir etwas anderes dagegen halten können. Wenn wir bereit sind, uns der Frage zu stellen, wie stellen wir uns Gott vor? Wo finden wir das wirklich, was Gottes Gegenwart für uns bedeutet? Das ist eine Aufgabe, derer wir uns nicht entziehen können. Wir spüren dann aber auch schnell, dass es eine mühsame Aufgabe ist. Wie oft wissen wir nämlich genau, wie etwas nicht sein sollte, wissen aber darum noch lange nicht, wie es sein sollte. Wir wissen, was wir nicht haben möchten, wissen aber nicht, was wir denn wirklich suchen für uns, für unser Leben und unsere Zukunft. Dabei soll und will Gott uns helfen. Und das auch mit seinem Gesetz. Wir können über Gesetz und Gesetzlichkeit denken, wie wir wollen. Wir dürfen dankbar sein, dass es diesen Teil des Glaubens gibt, wo wir erfahren, wo uns Grenzen gesetzt sind. Aber der Teil, der ebenso bedeutsam ist, ist die Erfahrung der Weite. Und das ist die Erfahrung der Liebe Gottes, die dann in Jesus Worte zu Menschen spricht, wie etwa Folgendes, dass Jesus sagt: Ihr habt gehört, dass geschrieben steht, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Ihr habt gehört, das geschrieben steht. Das steht fest und ist Gesetz. Die Liebe Gottes sagt aber, ich aber sage euch. Und damit hat Gott für immer und ewig eine sehr große Liebesbotschaft in die Welt gesprochen. Nämlich die, ich bin für euch. Es gibt mich für euch. Damit wir das verstehen, ohne uns selber ein Bildnis dafür zu schaffen, handelt Gott auch selber. Er gibt sich selber. Er wird Mensch in Jesus Christus, der dann sagen darf, ich aber sage euch. Und das ist mehr als Gesetz. Mehr als das Gesetz, das Mose erhalten hat. So kommt Gott auf uns zu. Neu, anders, nicht als ein Gott, der einfach ist, nicht nur als Geber der Gesetze, die auf steinerne Platten eingeschlagen sind. Er kommt als Gott, der in unserer Mitte lebt, der mit den Müden mitgeht, der weiß, was Menschen bedrängt und ängstigt, der den Sündern begegnet und sie nicht aburteilt, der Gott zur Sprache und zum Sprechen bringt. Das ist Jesus Christus. Er tut unsere Augen auf, damit wir sehen. Niemand hat Gott je gesehen, heißt es im Johannesevangelium. Aber da ist einer, ein Augenöffner, der sehen lässt, wirklich, dass wir nicht die Bilder und Gestalten, nicht Gold- und Kupferstatuen brauchen, keine Bronzeplastiken, sondern dass wir sehen, wie Gott handelt. Er gibt, wenn wir sehen, uns da auch einen Auftrag, dass wir Gott in der Welt sichtbar machen. Sogar das traut Christus uns zu. Und wir dürfen das verkünden und wir dürfen es vorleben. Nämlich, dass Gott sich ereignet, wo seine Gebote den richtigen Platz haben, wo seine Liebe Gnade vor Rechter gehen lässt, wo wir in Jesus die Wahrheit finden, die uns frei macht. Nicht, dass wir Gott einfach haben, wünsche ich uns, weil solches macht zufrieden und faul. Ich wünsche uns, dass er unter uns sei und wirke, überraschend auch uns führe, uns überführe, uns lehre und tröste und verändere. Dass wir darum Gott mit Elan weitersuchen, auch noch oft mit Gefühl weitersingen, sehe ich dich im Strahlenmeer. So sieht und singt sein Mensch. Im Wort der Schrift steht aber gültig geschrieben, wie und wo Gott auch zu sehen ist. Jesus Christus ist dafür der Dolmetscher oder der Augenöffner. Er ist und er spricht das neue Wort für die Welt. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Von jetzt an kennt ihr ihn, ihr habt ihn gesehen. Amen.